Karfreitag, was ist das überhaupt? Diese Woche hatten wir auf Instagram als Werbung für heute dieses Bild. Und ich muss zugeben, es war nicht meine Idee, aber ich fand es sehr naheliegend, weil, was ist es, Karfreitag? Ja? Vielleicht irgendwas mit Autos? Und ich habe dann mal nachgeguckt, tatsächlich gab es in den letzten Jahren immer wieder Karfridays oder Karfreitage, wo so Tuner-Treffen waren und die dann vielleicht auch illegale Straßenrennen und so gemacht haben am Karfreitag. Das heißt, wir haben da nur was aufgeschnappt, was es auch wirklich gibt. Ich glaube aber wirklich vielen in der Gesellschaft ist nicht klar, was ist Karfreitag? Und mir selbst war ehrlich gesagt auch nicht klar, was heißt Kar. Und deswegen habe ich das auch mal noch gegoogelt. Also ihr seht, alles, was heute hier kommt, ist nur aus dem Internet. Kleiner Scherz. Kar kommt ursprünglich aus dem Germanischen und bedeutet Trauer oder Sorge. Das heißt, heute ist der Trauerfreitag oder der Sorgenfreitag. Und ganz anders hört sich das aber an, wenn man Englisch spricht, dann ist es der Good Friday. Das heißt, der gute Freitag oder in dem weiten Wortspektrum von früher vielleicht der heilige Freitag. So ist es auch im Spanischen, da heißt es Viernes Santo, also heiliger Freitag. Oder im Russischen Velikaya Pyatnitsa, großer Freitag oder bedeutender Freitag. Das heißt, allein in diesen vier Sprachen sehr verschiedene Namen für den heutigen Tag. Sehr interessant, oder? Also ich finde das interessant und ich habe mich dann noch gefragt, was ist da denn überhaupt dieser Karfreitag? Und mein Ziel ist es, euch heute neugierig zu machen, was bedeutet Karfreitag? Was bedeutet dieses Ereignis am Kreuz, von dem wir vorhin schon gesungen haben und um das es heute gehen soll? Aus und vorbei, das ist ja heute das Thema. Und ich muss ja jetzt nicht so tun, als wüssten wir nicht alle, wie die Geschichte ausgeht. Ich kann auch so ein bisschen Spannung aufbauen heute und nicht spoilern, wie es am Sonntag dann ist. Also wenn ihr wollt, kann ich auch immer so das nicht erzählen, das Ende des Films. Nee, also wir wissen ja alle, wie es vorbeigeht, wie es ausgeht, wie es am Ende ist. Jesus ist gestorben und Jesus ist wieder auferstanden. Am Freitag war er tot und am Sonntag war er wieder lebendig. Und heute soll es aber nur um Teil 1 gehen. Er war tot. Und wenn ich jetzt gleich den Bibeltext lese, dann lass uns doch mal versuchen, so zu schauen, wie die Jünger damals geschaut haben. Weil die Jünger damals, die wussten nicht, wie es ausgeht. Die haben den Film noch nicht zu Ende geguckt. Die haben die Geschichte noch nicht zu Ende gelesen. Die hatten keine Ahnung. Ist es aus und vorbei? Deswegen lass uns zusammen den Bibeltext lesen aus dem Johannesevangelium, Kapitel 19. Ich lese es mal vor. Das ist ein sehr langer Text. Das ist jetzt die komplette Kreuzigung von Jesus. Ich werde dann das später ein bisschen eingrenzen. Aber lasst euch mal darauf ein, das auf euch wirken zu lassen heute. Da gab Pilatus ihrer Forderung nach und befahl, Jesus zu kreuzigen. Jesus wurde abgeführt. Er trug sein Kreuz selbst aus der Stadt hinaus zu der sogenannten Schädelstätte. Auf Hebräisch heißt sie Golgatha. Dort kreuzigte man ihn und mit ihm zwei andere. Einen auf jeder Seite. Jesus hing in der Mitte. Pilatus ließ ein Schild am Kreuz anbringen, das die Aufschrift trug: Jesus von Nazareth, König der Juden. Dieses Schild wurde von vielen Juden gelesen, denn der Ort, an dem Jesus gekreuzigt wurde, war ganz in der Nähe der Stadt und die Aufschrift war hebräisch, lateinisch und griechisch abgefasst. Die führenden Priester des jüdischen Volkes erhoben Einspruch. Es darf nicht heißen, König der Juden, sagten sie zu Pilatus. Schreibe, dieser Mann hat behauptet, ich bin der König der Juden. Pilatus erwiderte, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Die Soldaten, die Jesus gekreuzigt hatten, nahmen seine Kleider und teilten sie unter sich auf. Sie waren zu viert. Beim Untergewand stellten sie fest, dass es von oben bis unten durchgehend gewebt war, ohne jede Naht. Das zerschneiden wir nicht, sagten sie zueinander. Wir lassen das Los entscheiden, wer es bekommt. So sollte sich erfüllen, was in der Schrift vorausgesagt war. Sie haben meine Kleider unter sich verteilt, um mein Gewand haben sie das losgeworfen. Genau das taten die Soldaten. Bei dem Kreuz, an dem Jesus hing, standen seine Mutter und ihre Schwester, sowie Maria, die Frau von Klopas, und Maria aus Magdala. Als Jesus seine Mutter sah und neben ihr den Jünger, den er besonders lieb geliebt hatte, sagte er zu seiner Mutter: Liebe Frau, das ist jetzt dein Sohn. Dann wandte er sich zu dem Jünger und sagte: Siehe, das ist jetzt deine Mutter. Da nahm der Jünger die Mutter Jesu zu sich und sorgte von da an für sie. Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war. Und weil sich das, was in der Schrift vorausgesagt war, bis ins Letzte erfüllen sollte, sagte er: Ich habe Durst. Da tauchten die Soldaten einen Schwamm in ein Gefäß mit Weinessig, das dort stand, steckten ihn auf einen Ysopstengel und hielten ihn Jesus an den Mund. Nachdem er ein wenig von dem Essig genommen hatte, sagte er: Es ist vollbracht. Dann neigte er den Kopf und starb. Es war Rüsttag, der Tag vor dem Sabbat. Und die führenden Männer des jüdischen Volkes wollten nicht, dass die Gekreuzigten den Sabbat über am Kreuz hängen blieben. Umso mehr, als dieser Sabbat ein besonders hoher Feiertag war. Deshalb baten sie Pilatus, dass man den Männern, die am Kreuz hingen, die Beine brach und sie, sobald der Tod eingetreten war, herunterholte. Die Soldaten gingen zunächst zu dem einen von den beiden, die mit Jesus gekreuzigt worden war, und brachen ihm die Beine. Dasselbe taten sie mit dem anderen. Als sie jedoch zu Jesus kamen und feststellten, dass er bereits tot war, brachen sie ihm die Beine nicht. Einer von den Soldaten allerdings stach mit der Lanze in seine Seite, worauf sofort Blut und Wasser aus der Wunde traten. Das bezeugt der, der es mit eigenen Augen gesehen hat. Und sein Bericht ist wahr. Er weiß, dass er die Wahrheit sagt, und er bezeugt es, damit ihr auch glaubt. Diese Dinge sind geschehen, weil sich erfüllen sollte, was in der Schrift vorausgesagt ist. Es wird ihm kein Knochen gebrochen werden. Und auf einer anderen Stelle der Schrift heißt es: Sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben. Ich möchte nochmal beten zum Anfang. Vater, jetzt irgendeine Predigt zu halten über die Kreuzigung deines Sohnes, kann eigentlich nur schief gehen. Es ist unglaublich und auch für uns heute immer noch unverständlich, was damals alles passiert ist. Und ich bitte dich aber, dass du mich jetzt benutzt, um es ein bisschen verständlicher zu machen, was hier passiert ist. Und ich danke dir einfach für diese große Tat, die du da am Kreuz vollbracht hast, Jesus. Das ist unglaublich. Amen. Die Frage aus und vorbei, Fragezeichen, die kann man auch anders verstehen. War er denn überhaupt tot? Ist er denn wirklich gestorben? Das hat mich tatsächlich letztens auch, wurde mir gesagt, er ist ja nicht wirklich gestorben, sondern er hat überlebt. War er denn nun wirklich tot? Die Antwort ist hier im Saal für viele wahrscheinlich sehr klar und ich müsste sie eigentlich nicht diskutieren, wenn wir nur wir wären. Vielleicht für manchen hier ist sie auch nicht klar. Und ich weiß, dass sie für sehr, sehr viele Leute auch nicht klar ist. War denn überhaupt tot? Letztens habe ich ja auch noch dieses Lied gehört von Randfichten, das passt ja auch gut dazu. Ja, er lebt noch. Das denken sich, glaube ich, viele Leute, wenn sie an Jesu Tod denken, der ist überhaupt gar nicht gestorben, sondern ja, er lebt noch, der hat einfach überlebt. Für Christen ist es aber auch keine unbedeutende Frage, ist er wirklich gestorben? Denn wenn er nicht gestorben ist, dann brauchen wir auch nicht immer vom Tod am Kreuz reden. Dann brauchen wir auch nicht so rumheucheln und immer sagen, er ist für mich gestorben, er hat sein Leben für mich gegeben. Wenn das überhaupt nicht stimmt, dass er tot war, dass er gestorben ist. Und deswegen habe ich nochmal ein Buch zu Rate gezogen, was ich schon mal gelesen hatte. Das heißt, Die Auferstehung Jesu Christi, eine historische Tatsache, Argumente für den Osterglauben. Von Heinz-Peter Hempelmann, kann ich auch gerne ausleihen. Genau, da gibt es auch noch viele Argumente für die Auferstehung. Ein ganz kleiner Teil ist aber über, ist Jesus wirklich gestorben? Und diese Frage möchte ich jetzt ganz kurz besprechen am Anfang. Denn das wird schon sehr lange in Frage gestellt. Zum Beispiel kommt es auch im Koran vor. Ja, der Koran hat ja Jesus, kommt Jesus sehr oft vor und Jesus wird da auch sehr geschätzt im Koran. Aber es gibt eben einige Unterschiede. Einer dieser Unterschiede ist, dass Jesus nicht wirklich gestorben ist. Und deswegen steht dann auch in Sure 4, Vers 157, sie haben ihn aber nicht getötet und sie haben ihn nicht gekreuzigt, sondern er erschien ihnen nur so. Und wahrscheinlich gab es auch schon viel früher Leute, die das gesagt haben. Vielleicht sogar zur Zeit schon, wo unser Johannesevangelium geschrieben wurde, gab es eventuell schon eine Gruppe, die auch genau das gesagt hatte, ist ja gar nicht wirklich gestorben, weil als Sohn Gottes kann er ja nicht sterben. Das wird ihm überhaupt nicht gerecht. Ja, das heißt, dass Jesus nicht wirklich gestorben ist, man nennt das auch die Scheintod-Hypothese, das gibt es schon sehr, sehr lange, diese Ansicht. Und für die Argumente, die ich jetzt vorbringen will, ihr könnt euch schon denken, was meine Meinung ist, habe ich noch ein Bild mitgebracht, das Untermalung, was mir sehr gut gefallen hat, von Gérard de la Vallée, wenn ich das richtig ausspreche, was ich sehr einprägsam fand. Ihr könnt das ja währenddessen so ein bisschen auf euch wirken lassen. Und währenddessen möchte ich ein paar Argumente vorbringen, wieso ich denke, dass Jesus wirklich gestorben ist. Zum einen gibt es wahrscheinlich keinen anderen Text oder kaum einen anderen Text im Neuen Testament, der so vielfältig bezeugt wird wie die Kreuzigung von Jesus. Ja, alle vier Evangelien reden darüber, in den ganzen Briefen danach wird darüber gesprochen und es gibt in keinem einzigen Bericht irgendeine Andeutung, dass Jesus überlebt haben könnte. Ja, da gibt es einfach keinen Zweifel unter den Schreibern des Neuen Testaments daran. Und natürlich gab es zur damaligen Zeit auch immer wieder Leute, die bei einer Kreuzigung überlebt haben. Das gab es wirklich, wie auch immer die das hingekriegt haben oder was da schiefgelaufen ist. Aber müsste man sich ja überlegen, wenn Jesus wirklich überlebt hätte, wäre es ja das perfekte Argument für die damaligen hohen Tiere in der Politik in Jerusalem gewesen. Also die Jünger haben ja dann die ganze Zeit verkündigt und erzählt, dass Jesus auferstanden ist, dass er gestorben ist und auferstanden ist. Und wäre dieser Jesus einfach da irgendwo rumgerannt oder hätten die damaligen Chefs des Hohen Rats beziehungsweise auch die Schriftgelehrten und alle das gewusst, dann hätten die natürlich das als perfektes Gegenargument nutzen können und sagen können, ja gut, also wir wissen ja alle, dass er nicht gestorben ist, könnt ihr jetzt irgendwas erzählen, eure Fake News verbreiten, aber hier ist er. Oder wir haben ihn alle gesehen, der hat weiter überlebt, der ist nicht wirklich gestorben. Aber davon lesen wir nichts im Neuen Testament, obwohl es ja ein praktisches Gegenargument gewesen wäre. Heute ist es sowieso für kaum einen Geschichtswissenschaftler irgendeine Frage, ob Jesus wirklich gestorben ist. Aber dieses Argument, nur weil die meisten es sagen, ist deswegen ja auch nicht das erschlagene Argument. Deswegen will ich noch ein paar weitere sagen. Zum Beispiel in Lukas 23 lesen wir, dass Jesus sein Kreuz nicht mal mehr bis zum Schluss alleine tragen konnte, sondern er Hilfe gebraucht hat. So schwach war er da schon. Oder in Markus 15, Vers 37 lesen wir von seinem Todesschrei, dass er quasi seinen Geist aufgibt, wie man heute sagt. Spätestens aber jetzt hier in unserer Johannesgeschichte, da wird es dann ganz klar, und das sind wir nämlich bei diesem Bild, der von mir aus gesehen links neben Jesus hängt, dem werden die Beine gebrochen, weil er scheinbar noch nicht tot ist. Und Jesus ist aber schon so eindeutig tot, also in den Augen von Leuten, die Experten sind in Kreuzigung. Ja, da wurde ja nicht der Praktikant hingeschickt, der dann das machen sollte, sondern das waren Leute, die haben das schon ganz oft gemacht. Und er war so eindeutig tot, dass man ihm nicht mehr die Beine gebrochen hat, sondern, und das ist ja dann wirklich klar, dass er dann stirbt, eine Lanze ihm in die Seite gestoßen wird, wo Blut und Wasser rauskommen. Und Blut und Wasser, so habe ich mich zumindest belesen, ist ein eindeutiges medizinisches Signal, dass diese Person tot ist. Und dann gibt es natürlich noch ein Argument, was dann aber bei der Auferstehung erst dazu kommt, als Jesus auferstanden ist, hat er nicht seinen ganz normalen Körper. Der kann Sachen machen, die können normale Menschen nicht machen. Der kann zum Beispiel in den Raum kommen, wo alle Türen abgeschlossen sind und plötzlich wieder verschwinden aus diesem Raum. Und die Jünger, die nehmen das auch wahr, dass dieser Jesus irgendwie verändert ist. Die nehmen auch wahr, dass er die Wunden hat, dass er gezeichnet ist von diesem Tod, aber die nehmen wahr, dass er irgendwie verändert ist. Man nennt es auch seinen Auferstehungsleib hat, einen Auferstehungskörper hat, irgendwie anders. Das heißt, ich habe mich natürlich jetzt hier bei meinen ganzen Argumenten sehr stark auf die Bibel berufen. So viele außerbiblische Quellen gibt es ja auch nicht. Aber die widersprechen da auch nicht groß. Oder, nee, widersprechen nicht. Das heißt, wenn du oder wenn jemand sagt, Jesus ist nicht wirklich gestorben, dann muss er erstmal eine Hypothese vorbringen, eine Argumentation vorbringen, die stichhaltiger ist als das, was die Bibel vorbringt. Und das ist sehr, sehr schwer. Geschichtlich würde ich sagen, spricht alles dafür, dass Jesus wirklich gestorben ist. Aber jetzt will ich nochmal zu den Jüngern zurückkehren. Die Jünger sehen wir hier am Kreuz nicht. Also genauer gesagt, wir sehen einen von den Jüngern, hier ganz links. Da steht im Text, den Jünger, den Jesus besonders geliebt hat. Wahrscheinlich ist das Johannes selbst, der Evangelist. Und dann stehen da ganz viele Frauen ringsrum, auch Jüngerinnen von Jesus, die mit ihm schon in Galiläa und überall unterwegs waren. Aber sein engster Kreis, der ist nicht da. Gut, von einem wissen wir, der hat ihn verraten und der hat sich später auch selbst umgebracht. Von Judas. Und von einem wissen wir von Petrus, der eifrigste war. Der war ein Jesus-Leugner dann. Gesagt, ich habe mit dem nichts zu tun. Ich kenne den nicht. Ich distanziere mich von dem. Und die anderen 10? Keine Ahnung. Und vor uns habe ich euch ja die Aufgabe gegeben, den Text mal aus Sicht der Jünger zu lesen. Und die Jünger, für die war klar, es ist aus und vorbei. Für die ist heute klar, es ist aus und vorbei. Heute ist Freitag und heute ist Schluss. Heute ist aus und vorbei. Es gibt keine Hoffnung. Und das, was die Kreuzigung heute für uns für eine Bedeutung hat, dieses ganze Sündenvergebung und ewiges Leben, Hoffnung, Gemeinschaft mit Gott, wieder eine Beziehung, die hergestellt ist, diese ganzen Sachen, das ist alles denen nicht klar gewesen. Also es ist natürlich selbstverständlich, was ich jetzt hier gerade sage, aber ich will uns nochmal so in Erinnerung rufen. Das war denen überhaupt nicht klar. Es gab diese Perspektive nicht. Und deswegen möchte ich aber als zweites heute noch die Frage stellen, was bedeutet dieses Kreuz? Was bedeutet sein Tod? Und in der Bibel gibt es massenhaft Antworten darauf, die wir immerhin zum Glück lesen können. Und die möchte ich jetzt einfach mal eine Auswahl vorlesen. Ist eine relativ lange Liste, deswegen rate ich die jetzt ein bisschen runter. Aber einfach mal als ein paar Punkte, was das Kreuz von Jesus, was sein Tod bedeutet. 2. Korinther 5, 21. Den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. 1. Petrus 2, Vers 24. Er, der unsere Sünden an seinen eigenen Leib ans Kreuz hinaufgetragen hat, sodass wir jetzt den Sünden gegenüber gestorben sind und für das leben können, was vor Gott richtig ist. Ja, durch seine Wunden seid ihr geheilt. Römer 6, Vers 6. Was wir verstehen müssen, ist dies. Der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Galater 6, Vers 14. Für mich jedoch ist es unmöglich, auf irgendetwas anderes stolz zu sein, als auf das Kreuz von Jesus Christus, unserem Herrn. Durch ihn ist die Welt für mich gekreuzigt und durch ihn bin ich für die Welt gekreuzigt. Epheser 2, Vers 16. Dadurch, dass er am Kreuz starb, hat er sowohl Juden als auch Nichtjuden mit Gott versöhnt und zu einem einzigen Leib der Gemeinde zusammengefügt. Durch seinen eigenen Tod hat er die Feindschaft getötet. Kolosser 1, Vers 20. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Und auch Hebräer 12, Vers 2. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war. Die konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. So, und jetzt nochmal die Frage. Welche dieser Bibelstellen hatten die Jünger vor Augen, als er gestorben ist? Vielleicht ist Ihnen noch 5. Mose 21, Vers 22 in den Kopf gekommen, euch wahrscheinlich auch allen, ne? Da steht nämlich, dass wer gehängt ist, ein Verfluchter Gottes ist. Das ist die Perspektive, mit der die Jünger aufs Kreuz gucken. Jemand, der gehängt wird, ist ein Verfluchter Gottes. Jesus Christus ist ein Verfluchter Gottes. Oder man muss dann besser sagen, Jesus ist ein Verfluchter Gottes. Die Jünger, die waren völlig am Boden und für sie war es überhaupt gar keine Frage, es ist aus und vorbei. Und dabei will ich es heute auch belassen, zumindest für die Jünger. Und ich würde es gut finden, wenn ihr vielleicht in diesen Tagen diese Perspektive wie die Jünger habt. Es ist aus und vorbei und vielleicht auch, was soll das alles? Weil dieses Kreuz, das ist für uns zu sowas Selbstverständlichem geworden, mit dem man in jeder Predigt überfrachtet wird, was so schade ist, weil es so bedeutsam ist. Es darf nichts Selbstverständliches für uns sein. Und deswegen belasse ich es bei dieser Perspektive der Jünger und möchte uns noch eine Perspektive mitgeben, die uns der Text nämlich auch mitgibt. In unserem Text wendet sich nämlich Johannes an uns Leser. Er tritt sozusagen einen Schritt heraus aus der Geschichte, was da passiert ist, und sagt noch was an seine Leser. Natürlich an seine damaligen Leser in erster Linie, aber auch an uns. Wir können uns ja auch angesprochen fühlen. Und er schreibt ja Folgendes in Johannes 19, Vers 35. Da schreibt er: Das bezeugt der, der es mit eigenen Augen gesehen hat. Und sein Bericht ist wahr. Er weiß, dass er die Wahrheit sagt. Und er bezeugt es, damit auch ihr glaubt. Das bezeugt der, der es mit eigenen Augen gesehen hat. Und sein Bericht ist wahr. Er weiß, dass er die Wahrheit sagt. Und er bezeugt es, damit auch ihr glaubt. Man hat das Gefühl, in dem, was er hier sagt, der muss es so oft wiederholen, dass es wirklich stimmt, dass wir es endlich verstehen. Also er hat es mit eigenen Augen gesehen, es ist wahr und es ist wirklich die Wahrheit. Also der rüttelt richtig an uns und sagt, ich wünsche mir, dass ihr das glaubt und deswegen erzähle ich es. Jesu Bericht von der Kreuzigung ist laut Johannes die Einladung, an Jesus zu glauben. Es ist die Einladung, an Jesus zu glauben, dieser Bericht. Und vor etlichen Jahren war es bei mir so, da war ich auf einer Osterkonferenz, nicht der Osterkonferenz hier in Gunzenhausen, sondern in Rathen im Elbsandsteingebirge. Und da wurde auch über die Kreuzigung gepredigt. Und da stand auch so ein Kreuz vorne, so wie hier. Und tatsächlich war übrigens das wirkliche Kreuz wahrscheinlich so 3 Meter hoch, also ein bisschen höher als das. Und diese Kreuze, die sind ja überall, aber auf jeden Fall war ich da bei dieser Osterkonferenz und darüber wurde gepredigt, über was eigentlich, ich weiß nicht mehr genau, irgendwie über die Kreuzigung wahrscheinlich. Aber an was ich mich noch erinnern kann, ist das Kreuz, was da vorne stand. Und ich habe, das habe ich noch vom inneren Auge, immer wieder zu diesem Kreuz hingeguckt und habe damals gecheckt, er hat sich für mich ans Kreuz geschlagen. Er ist für mich gestorben. Er hätte das nicht nötig gehabt, aber er ist für mich an dieses Kreuz gegangen. Das habe ich damals verstanden, auf dieser Osterkonferenz, dieses Kreuz da stand. Und darauf baut sich auch bis heute mein Glauben auf. Dass ich verstanden habe, dass er für mich gestorben ist. Und wenn ich heute irgendwo in der Kirche bin oder irgendeiner Gemeinde, dann gucke ich bis heute auch immer wieder zu diesem Kreuz und kann mich daran erinnern, dass ich diese Einladung zum Glauben angenommen habe. Und deswegen es ist ziemlich cool, weil ich kann auch auf andere Weise das sagen, was Johannes gesagt hat. Das bezeugt der, der es mit eigenen Augen gesehen hat. Und sein Bericht ist wahr. So stehe ich hier heute. Ich sage, das ist wahr. Er weiß, dass er die Wahrheit sagt, muss ich nochmal sagen. Und er bezeugt es, damit auch ihr glaubt. Und an diesem Kreuz, da führt kein Weg vorbei. In unserem Glauben, da führt, ist, wir können an keinen Gott glauben als Christen, wo wir um das Kreuz irgendwie herumkommen. Das ist das Allerentscheidende, dieses Kreuz für uns Christen. Und wieso das so ist, das möchte ich heute nicht sagen. Die Jünger haben es damals auch nicht gecheckt. Aber was ich euch heute sagen will, dieses Kreuz ist eine Einladung zum Glauben an dich. Amen.